Hallöchen und herzlich willkommen bei einem Tor zu allen Zeiten. Konstantin heute mit Sonnenbrille, trotz Dunkelheit draußen. Wir nehmen auf an einem Abend und sprechen wieder über fünf Spieler aus unserer Stadionzeit. Eins muss ich aber vorwegschieben: Schiedsrichter Nicolas Winter.
Ja.
Letzte Woche oder letzten Monat haben wir darüber gesprochen, von wegen, ach ja, den hat Hertha so lange nicht gehabt und so weiter. Und wir haben uns selbst outdated, denn in dem Moment, wo die Folge erschienen ist, hatten wir ihn gerade gehabt. Und er hat auf jeden Fall Spuren hinterlassen mit einer sehr seltsamen Spielleitung. Wenn wir dann vielleicht in der Zukunft noch drauf eingehen. Aber wollte ich nur kurz erwähnen, also ich bin nicht irgendwie dement oder so, sondern in dem Moment, wo wir darüber gesprochen haben, dass Nicolas Winter uns noch nicht gepfiffen hatte, also uns als Hertha, hat das auch noch gestimmt, aber war dann eben in dem Moment, wo die Folge erschienen ist, nicht mehr aktuell.
Man hat sich nach uns gerichtet und gesagt, ach krass, so lange war der nicht mehr da, na dann müssen wir ihn da mal hinschicken.
Ja. Und ist, glaube ich, seitdem auch nicht mehr angesetzt worden, also hat auf jeden Fall, glaube ich, mehr als eine Person gesehen, dass die Leitung vielleicht nicht ganz so optimal war.
Okay, dass er dir kein Glück bringt, hat man ja schon daran gemerkt, dass das die Frage war, die du nicht beantworten konntest, aber du hast ja trotzdem gewonnen.
Stimmt, ja. Und
trotzdem einen überraschenden Sieg. Und wir wissen auch, was dir jetzt, was du bekommst für den Sieg,
genau,
wenn du ihn denn einfährst. Noch steht es 4-1, nicht 5.
Noch steht es 4-1 und heute wirst du Fragen beantworten und nächste Woche wird sich entscheiden, wer von uns der Sieger dieser Runde ist. Und die Einsätze sind nun mittlerweile auch bekannt.
Es wird sich nur entscheiden, ob du die nächste Runde, kann ja sein, dass es nicht sich entscheidet.
Genau, also ja, kann sein, dass ich gewinne oder dass du aufholst. Und was nun auch bekannt ist, ist, dass wir uns überlegt haben, ein Gedicht zu schreiben. Also der Verlierer muss ein Gedicht schreiben für den Gewinner. Das ist, glaube ich, ein ganz witziger Einsatz, dass man da irgendwie so ein bisschen was Unangenehmes hat für den Verlierer, aber dass auch der Podcast-Hörer das dann hört. Und das Gedicht soll handeln von den Spielen, glaube ich, die dann in der Folge dran sind. Also das heißt, ich würde sagen, ich würde sagen sozusagen, wenn du quasi nächste Mal verlieren solltest, dann müsstest du zu den Spielen übernächstes Mal irgendwie ein zusammenhängendes Gedicht schreiben. Kann zum Beispiel ein Limerick sein, also am besten jetzt nicht fünf strophige Balladen, sondern ein Limerick, so ein Schüttelreim oder meinetwegen ein Haiku oder sowas.
Ah, okay.
So, dass man irgendwie alles unterkriegt und dass es aber trotzdem einen gewissen Rahmen hat. Das wäre eigentlich, glaube ich, ganz witzig. Mal gucken.
Okay.
Heute sprechen wir über fünf Spiele und die Spiele sind wieder alle Konstantin Exclusive. Wir haben dabei Hertha aus der zweiten Bundesliga, Hertha aus der ersten Bundesliga, FIFA Frauen-WM 2011, DFB-Pokalfinale 2011 und WM-Qualifikation zur WM 2014. Also ein ziemlich bunter Blumenstrauß. Womit fangen wir an?
Wir gehen ja chronologisch vor und ich würde vorschlagen, wir wenden uns dem Spiel zu, das Marc Seemann gepfiffen hat.
Marc Seemann, ein Schiedsrichter, den ich nicht mehr kenne. Ich habe vorhin kurz nachgelesen über ihn und er hat irgendwie die Karriere nach zwei Verletzungen, glaube ich, beendet.
Genau.
Du erinnerst dich aber noch.
Ja, er ist damals so ein bisschen...
Also Moment, das Spiel, sollten wir vielleicht sagen, ist Hertha gegen Paderborn. 3. April 2011, zweite Bundesliga. Hertha gewinnt 2-0. So, Marc Seemann.
Ja, er ist damals sozusagen der unauffällige Mitaufsteiger in die erste Liga gewesen in einer Saison, ich weiß es jetzt nicht, 2007 oder sowas, 2006, zusammen mit Michael Kempter, der später noch große Schlagzeilen gemacht hat, immer große Schlagzeilen gemacht hat, zunächst weil er so früh nach oben kam und dann, weil es diese Geschichte gab mit Manfred Amerell. Ich sage jetzt bewusst einfach nur, es gab diese Geschichte mit Manfred Amerell, weil ich überhaupt nicht mehr im Kopf habe, was da am Ende Anschuldigung und Wahrheit war und sowas. Auf jeden Fall fühlte er sich, glaube ich, bedrängt von Amerell und dabei möchte ich es bewenden lassen. Wer es genauer lesen will, es gibt ja da dieses Internet, wie ich gehört habe. Auf jeden Fall hat Marc Seemann dann, du schlägst es auf, 2006 ist er aufgestiegen und hat dann mehrere Spieler geleitet, war dann verletzt und ich meine, da will ich jetzt aber nichts Falsches sagen, dass er dann irgendeinen Lauftest nicht bestanden hat und dann den zweiten hat er dann gesagt, den mache ich auch gar nicht und hat genau auf eine Wiederholungsprüfung verzichtet, wie ich hier gerade lese. Das heißt, sozusagen diese Saison war er noch in der zweiten Liga.
Nee, also er war ab der Saison 11-12 eigentlich nicht mehr erster Liga, sondern sollte in der zweiten Liga zum Einsatz kommen, hat aber den Leistungstest nicht bestanden und hat dann die Tätigkeit als DFB-Schiedsrichter beendet, weil er die Wiederholungsprüfung nicht gemacht hat.
Dann verstehe ich aber nicht mehr,
warum er dann in der Saison 2, weil wir ja noch in der Saison 2010, 2011 waren, ganz genau richtig. Ja. Jetzt interessiert mich nochmal ganz kurz, dass es gab eine schwere Verletzung in einem Spiel, das er kurz davor hat und so weiter, verstehe ich, keinen Angriff für, sondern über noch, alles klar.
Okay, das hat mich nur noch der Wikipedia-Artikel interessiert. Okay, das heißt, wir haben eines der letzten Spiele von Marc Seemann, habe ich im Stadion gesehen.
Kann
das
sein, ja.
War mir damals nicht bewusst. Ich muss gestehen, ich erinnere mich da nicht mehr dran an das Spiel. Also ich weiß, dass ich mit dem Osterlehrgang. Osterlehrgang war ja immer diese große Vereinigung, der große Treff der Jugendschiedsrichter 20 aus dem Berliner Jugendleistungskader und die anderen kamen aus den anderen Bundesländern und aus Österreich und Holland, beziehungsweise den Niederlanden. Und dann haben wir sozusagen, das ist so ein Lehrgang, der dauert in der Osterferienwoche Samstag ist genau so rum. Und der erste Act ist sozusagen, war in diesem Fall, wir gucken uns dieses Spiel an. War irgendwie ungewohnt, weil man da plötzlich gemerkt hat, ach krass, Hertha, ja, zweite Liga, oh stimmt, 13 Uhr oder 13:30 Anschlusszeit, ich glaube es war 13:30, genau. Mhm. Und was mich überrascht, wenn ich das hier so sehe, 70.000 Zuschauer.
Ja, Wahnsinn, ja. Aber ich glaube, das war zu der Zeit, ich erinnere mich jetzt nicht mehr ganz genau, aber wenn das die Saison war, doch, das war doch diese erste Zweitligasaison, da hat Hertha diverse Rekorde aufgestellt in der zweiten Liga. Ich glaube, das zuschauerreichste Spiel ist immer noch von Hertha, dieses eine Stadtderby, glaube ich. Also das Zweitliga-Rekordspiel, wo eben die meisten Zuschauer in einem Zweitligaspiel teilgenommen haben. Und das ist eben ein ausverkauftes Olympiastadion, schwer zu überbieten, weil die großen Stadien sonst steigen nicht so oft ab. Also ich glaube, ja, Köln.
Es müsste Dortmund absteigen, damit Dortmund. Wir sind, oder? Weil ja. selbst München hat ja nicht so viele, die das Fassungsvermögen.
Ich glaube, Allianz Arena hat mittlerweile 76.000 und das Olympiastadion hat ein bisschen abgebaut. Da haben sie ein paar Plätze weggenommen, 74 oder so passende. Also ich glaube, aber ich meine, wann steigt Bayern ab? Das wird nicht passieren, außer es gibt sowas wie bei Juve mit Wettbetrug oder so, ne? Also ja.
Ja, aber ich kann mich bei dem Spiel, es war sowas wie einfach ein souveräner 2-0 Sieg. Irgendwie plätschert es vor sich hin, es fällt ein 1-0, es plätschert weiter vor sich hin, es fällt ein 2-0 und dann gewinnt der Favorit, ohne dass es also eines dieser ganz klassischen Spiele, die auch zum Vergessen gemacht sind.
Es ist ja auch übrigens witzig, ich erinnere mich noch, als wir unsere Listen zusammengestellt haben für die Spiele, hattest du mal angegeben, Hertha gegen Ingolstadt.
Sei dieses Spiel gewesen. Und sogar den Schiedsrichter habe ich mich geirrt damals. Also ich wusste gar nichts mehr richtig. Ja.
Und da habe ich dann versucht herauszufinden, wann dieses Spiel gewesen sein soll, im Zusammenhang auch mit dem Ergebnis und habe dann zurückgeschrieben, du, dieses Spiel gab's nicht. Und dann hast du gesagt, dann war es vielleicht Paderborn. Und dann habe ich geguckt und dann hat es gepasst mit Paderborn. Und dann haben wir herausgefunden, am 3. April warst du also der Paderborn. Wen sehe ich hier? André Schubert als Trainer von Paderborn.
Ja, lustig.
Das ist ja jetzt gerade aus aktuellem Anlass interessant, weil der ja, glaube ich, Gladbach in der Champions League
2016,
trainiert hat. Vielleicht war dazwischen noch was. Hat er ja auf einmal jetzt so als Freundschaftsdienst für ein paar Monate Hessen-Kassel übernommen, weil irgendwie der Sportdirektor oder so ist ein Spieler von ihm gewesen oder so und der braucht jetzt interimsmäßig erstmal einen Trainer bis Ende des Jahres und der hat jetzt irgendwie Hessen-Kassel übernommen bis Ende 24. Mal gucken, ob es dabei bleibt oder ob er dann eben weitermacht, aber das war hier, warte mal, jetzt
kommen wir in war noch zwischendurch.
Braunschweig, Kiel, er war sogar noch gehen wir gerade rückwärts? Aber er war, ich meine, verrückt, dass er Paderborn trainiert hat, dann eben Gladbach in der Champions League. Auch das ist, allein das ist schon wieder witzig, wenn man überlegt, wie lange Gladbach jetzt schon irgendwie so immer 14. ist und so.
Ja, stimmt.
Ja, das ist André Schubert.
Ja, André Schubert ist ja irgendwie mir noch ein bisschen präsenter geworden, weil es ja eine Dokumentation gab über drei Trainer, die so eine Saison lang begleitet wurden. Das waren Frank Schmidt, der Trainer von Heidenheim, und dann Stefan Schmidt, der damals gesagt hat, ich werde mal erste Liga trainieren, das ist Fakt. Und der war aber damals bei Paderborn und Schubert war bei St. Pauli. Und da hat man so ein bisschen mitbekommen, was dann so hinter den Kulissen so ein bisschen passiert. Ist ja immer lustig, dass man manchmal dieser klassische Satz, aber kennst du die Doku über ihn? So ist ja mittlerweile, gibt's ja niemanden, der mal keine Doku über sich hat machen lassen.
Ja.
Hier, ja, also ich sag mal Verbindungsspieler. Gedächtnisspieler.
Gedächtnisspieler. Ich glaube, aber ich bin gar nicht mehr ganz sicher, Dennis Jastrzemski, kennst ihn sicher, hat bei Paderborn gespielt eine Zeit lang und war auch bei Hertha.
Ja.
Und damit ist es auch, glaube ich, das war es auch, glaube ich, was wir finden jetzt so auf die Schnelle.
Ist es Sandro Wagner ist falsch?
Sandro Wagner war eigentlich bei Darmstadt.
Bei der Darmstadt ja. War, der war nie bei Paderborn, das gab's nicht, dass der mal kurz...
Bleib mal dran.
Martin, gib mal kurz jetzt die Karriere von Sandro Wagner ein.
Machen wir mal ganz lame Wikipedia. Wir
sehen das. Ah, nee, Hoffenheim. Okay, nee.
Nee, Hoffenheim, Darmstadt und Kaiserslautern zur Leihe, Bremen, aber als Duisburg, aber nee, okay. Paderborn nicht.
Okay.
Ja, müssen wir mal noch, also ich bestimmt gibt's da noch den ein oder anderen kleinen Spieler oder so, aber Jastrzemski ist ja der einzige, weil ich glaube, ich erinnere mich, dass der von Hertha an Paderborn ausgeliehen war.
Hm.
Jetzt gucken wir das mal nach. Ja, Paderborn-Leihe.
Ja, siehst du. Perfekt.
Ja. 9 Spiele, 15, 13 Spiele für die Hertha und 9 Spiele für Paderborn. Also der hat richtig, richtig Wirbel hinterlassen. Aber ich fand den eigentlich immer gut. Der war eigentlich ein junger Spieler, der durchaus Potenzial hatte. Ja.
Aber ich glaube, also ich kann mich daran erinnern, nochmal kurz, weil es ja hier im Stadionbesuch und so ein bisschen das subjektive Erleben geht. Und sehe ich hier gerade, dass das der Sonntag war. Ist ja verrückt, dass wir an einem Sonntag damals, oder war das denn der zweite Tag? Ich finde manchmal... Ist es schwierig, wenn so Veranstaltungen sind und man ist in einer Gruppe, die man noch nicht so gut kennt. Die Veranstaltung wird aber auf den Anfang gelegt, weil sie halt am Anfang dieser Zeit stattfindet. Weißt du, also manchmal ist es cool, wenn man irgendwie nach 4, 5 Tagen geht man irgendwo abends hin und sowas. Es ist aber schwierig, wenn man sich kennenlernt und als erstes fährt man ins Stadion.
Ja.
Das ist ein 0,0 Vorwurf an die Organisatoren, weil sie können es ja anders machen und es ist cool, wenn man als Schiedsrichter, als Nachwuchsschiedsrichter ein Spiel woanders sieht, aber ich kann mich noch erinnern, dass es bei mir auch viel noch mit diesem Gefühl der Anspannung irgendwie vor dieser kommenden Woche sozusagen verbunden war. Es ist nicht so dieses, man ist da den letzten Tag und trinkt noch ein Bier und danach geht's auseinander oder irgendwie sowas. Bier wäre jetzt haben wir natürlich nie getrunken damals auf dem Lehrgang, das darf man gar nicht. Aber ich kann mich irgendwie noch daran erinnern, dass ein Jahr vorher war ja diese Geschichte Hertha Dortmund mit Lutz Wagner und sowas. Und die hat natürlich diese Latte dermaßen hochgesetzt, dass dann der Schiedsrichter im Mittelpunkt steht und uns nachher 3 Tage später was erzählt. Und hier, da war man natürlich erkennbar, dass das jetzt irgendwie so damals ein außergewöhnliches Ereignis war.
Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber Sonntage sind sowieso schwierig, finde ich, für Bundesliga oder Fußball generell.
Ja.
Also sei denn, du gehst halt so zum Amateurspiel und gehst einfach nur hin, isst deine eine Bratwurst und dann wieder zurück. Aber so dieser, ich finde ja, manchmal hat das Profi-Fußballgeschäft ja auch ein bisschen so einen Charakter von organisiertem Absturz. Und der ist am Sonntag einfach nicht so schön, wenn du am Montag arbeiten musst.
Ja, also bei mir, ich mit organisiertem Absturz siehst du dich jetzt wahrscheinlich selber gar nicht so drin, oder? Also ich jetzt zumindest gar nicht. Also ich trinke manchmal ein Bier bei einem Spiel rund ums Spiel, aber sonst nicht.
Kommt drauf an. Also ich kann es vermeiden, wenn ich es nicht will. Aber es gibt eben Tage, wo ich ohne vorab mir Gedanken zu machen hingehe und wo ich dann auch merke, in dem Moment, wo mich der Strom erfasst, hat's mich dann auch. Ja. Also wo dann eben andere sagen, na Martin, noch ein Bier? Da fällt es mir dann schwer zu sagen, nee, heute nicht, wenn ich nicht vorher drüber nachgedacht habe.
Ja,
so.
Okay.
Sondern dann lasse ich mich eben ergreifen von Strom und sage, ja, und dann geht's halt den ganzen Abend.
Da trägt das Bier einen nach Hause. Ja, aber da lass uns doch mal ganz kurz die Gelegenheit nutzen und mal kurz über beste Anschlusszeiten reden.
Also in der zweiten Liga, jetzt ist ja Hertha gerade zweite Liga, habe ich doch mittlerweile auswärts die Anstoßzeit spät mögen gelernt, wenn man zumindest danach noch nach Hause kommt. Also die 20:30 am Samstag. Okay. Weil das ist dafür gut, wenn man morgens anreist und in der Gegend schon irgendwas macht. Und bei mir ist es halt häufig in der Gegend noch ein anderes Spiel sehen oder so. Mhm. Habe ich gemacht zum Beispiel in Hamburg, habe ich noch ein Spiel von Altona 93 geguckt, habe ich gemacht in Rostock, das war Pokal, gut. Da war es auch nicht 20:30, sondern da war es 15:30, aber da habe ich vorher um 11 oder so noch die Frauen geguckt, Frauen von Rostock. Und habe ich jetzt auch gemacht gegen Schalke, wo ich vorher noch bei Rot-Weiß Essen war. Mhm. Und so ähnlich vielleicht jetzt auch zu Hause, wenn ich... Und jetzt irgendwann demnächst Köln kommt, am Samstag um 20:30, dann werde ich vielleicht vorher in Berlin noch irgendwas machen. Mal gucken. Dafür ist es cool. Was eben blöd ist, zum Beispiel, wir waren auch auswärts also ich war nicht dabei, aber Hertha hat auswärts gespielt in Kaiserslautern um 20:30 Uhr. Und das ist dann einfach, da fahre ich dann nicht hin, weil ich komme nicht mehr weg. Und übernachten will ich dann auch nicht. Ja. Und letztes Jahr war zum Beispiel Hertha in Karlsruhe 20.30 Uhr. Das habe ich dann auch nicht gemacht, so, okay, weil ja, man kommt nicht mehr weg. Und wie gesagt, übernachten will ich nicht. Die 13 Uhr und 13.30 Uhr Anschlusszeit mochte ich am Anfang nicht so. Habe mich daran gewöhnt, man kann danach noch was machen. Mhm. Auch wenn das, ich habe das immer für Folklore gehalten, weil man danach ja dann eigentlich immer tot ist. Mhm. Aber nein, man kann tatsächlich um 18 Uhr, 19 Uhr sich dann noch verabreden und dann noch einen Abend machen. Mhm. Das geht. Ist allerdings ein Problem mit der Sonne. Auf den Plätzen, ja, wo ich bin. Ich habe jetzt, da wo wir waren, auch, ja, ja, genau, Hertha Regensburg vor ein paar Wochen, Alter, im Sommer, du sitzt ja 2-3 Stunden in der prallen Sonne.
Ja.
Da brauchst du wirklich Lichtschutzfaktor 50 und eine Sonnenbrille und vielleicht noch ein Cappy. Und ja, sonst ist es wirklich kaum auszuhalten.
Ja.
Im Winter vielleicht schöner, werden wir sehen. Aber ja, was haben wir noch? Freitag 18.30 Uhr, nicht toll.
Ah, okay.
Weil ich mag Freitagabend, aber an einem Wochentag oder an einem Werktag 18.30 Uhr im Stadion sein, ist schwierig.
Mm, weil, ja, ein Tick zu früh.
Ja, ne? Ja, du musst dann schon früh los und so. Und also, ja, da ist 20.30 Uhr doch schöner von der ersten Liga.
Okay.
Und dann war es das, glaube ich. Ne? Das Montagsspiel gibt es nicht mehr. Ja.
Ja. Ja, das Lustige, finde ich, ist ja, dass die Samstagzeiten, dass die Bundesliga-Zeit 15.30 eine der schwierigsten ist, weil sie nicht ermöglicht, also sie verhindert, dass davor oder danach was so richtig kommt.
Ja, also kannst der Tag ist im Zeichen des Fußballs.
Genau, wohingegen, wie du sagst, wenn man 13 Uhr das Spiel hat, dann ist irgendwie sozusagen klar, das ganze Ding ist auch 15 Uhr erledigt und dann kann man mit einem Gap noch irgendwie den Abend was machen.
Genau.
Aber ja, aber ich weiß voll, was du meinst. So ein Sonntagsspiel, da ist schon die Wochenendeuphorie ein bisschen gedämmt.
Ja, genau, weil das Problem ist halt auch manchmal, wenn man so startet ins Wochenende oder eben einen Wochentag hat am Samstag, dann kann man so sagen, ja, cool, das war cool und morgen ist noch frei. Also, und wenn du halt weißt, am nächsten Tag musst du arbeiten, könnte das Spiel auch am Dienstag sein. So.
Ja, ja, das stimmt.
Und Dienstagsspiele, muss ich sagen, finde ich manchmal gar nicht so schlecht.
Hm.
Zumindest zu Hause, weil das ist halt einfach wie nach der Arbeit noch ein kleines Abendprogramm und dann danach in den Feierabend.
So. Ja, kann ich auch verstehen.
Wenn nichts mehr zu dem Spiel ist, dann gehen wir doch mal über zum nächsten Spiel. Und das ist das vielleicht ein bisschen spannendere für dich. Nämlich, das ist das Pokalfinale 2010-2011. Duisburg gegen Schalke. Duisburg, auf jeden Fall eine Mannschaft, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Ich habe mal wie immer mit den Werdegang der beiden Mannschaften herausgeschrieben. Ja. Da habe ich nämlich was zu sagen. Also erstmal Duisburg in der ersten Runde 2-0 gegen Lübeck, den VfB. Die waren damals Regionalliga Nord, was zu diesem Zeitpunkt schon vierte Liga war. Auch wenn Regionalliga Nord ja noch so nach dieser alten zweigleisigen dritten Liga klingt. Aber irgendwie wurde die Regionalliga wohl dann nochmal revolutioniert. Mittlerweile, also da waren auch Teams drin wie Hertha 2 und Magdeburg, die heute eher Nordost wären, aber wahrscheinlich gab es damals noch eine Regionalliga weniger, oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Regionalliga Nord war Lübeck. Zweite Runde haben sie gewonnen, 3-0 in Halle, heute Regionalliga Nordost, damals Regionalliga Nord. Dann hat Duisburg im Achtelfinale 2-1 den Erstligisten aus Köln besiegt, im Viertelfinale 2-0 den Erstligisten Kaiserslautern im eigenen Stadion und im Halbfinale 2-1 gegen den Mit-Zweitligisten Energie Cottbus, Duisburg selber auch zweite Liga. Und darüber habe ich nämlich was zu sagen, weil zu dem Zeitpunkt, das war ja die Zeit, wo ich durchaus Cottbus-Sympathisant war, vielleicht so die tiefste Zeit, weil damals hatte ich ja wirklich die Freundschaft mit Linda, der Cottbusserin, und da habe ich ziemlich genau verfolgt, was die immer so machen, habe die Spiele geguckt und so. Und da war die Freude sehr groß, dass Cottbus so weit gekommen ist. Da hat Cottbus, glaube ich, im Achtelfinale relativ überraschend Wolfsburg 3-1 besiegt und dann im Viertelfinale mit einem Tor in den letzten 10 Minuten 1-0 gegen Hoffenheim gewonnen und so. Und da war es so, boah, geil, und jetzt kommt Duisburg im Halbfinale, das geht voll und so weiter, da kann man voll gewinnen.
Ja.
Und dann haben sie halt 2-1 verloren gegen Duisburg im Halbfinale und man hatte schon so überlegt, ja geil, und dann nächstes Jahr Europa League und so. Also es war schon so ein bisschen, ausgerechnet gewinnst gegen die Erstligisten und wirst dann vom Zweitligisten rausgekegelt, der dann im Finale 0-5 gegen Schalke verliert.
Ja.
So.
Ja.
Ich weiß nicht, Schalke, Werdegang, erinnerst du dich noch?
Ah, du hast auch diesen Teil hast du wahrscheinlich, ne?
Mhm.
Also das Einzige, woran ich mich erinnere, ist das 1-0 in München 2011. Das muss ja so März 2011 gewesen sein. Das war auch, glaube ich, deswegen legendär, weil Manuel Neuer dann nochmal gezeigt hat, warum er zu Bayern wechseln sollte. Ist ja auch das letzte Spiel von Manuel Neuer gewesen, als Schalker, dieses Pokalfinale.
Also Pokalfinale, ja, nicht das in München.
Nicht das in München.
Ja.
Boah, und sonst Viertelfinale gegen Nürnberg, 3-2 nach Verlängerung, die Geburtsstunde des Julian Draxler, mit diesem, wo ich weiß auch noch genau, wie ich, mit Papa habe ich das Spiel irgendwie abends geguckt und dann kam plötzlich Felix Magath auf diese bescheuerte Idee, in der Verlängerung einen 17-Jährigen zu holen, wo man so denkt, du brauchst jetzt einen Erfahrenen, der sowas gut lenkt und, naja.
Dann hat er das Spiel gewonnen für sie, ne?
Dann hat er das Spiel für sie gewonnen, genau. Und davor, keine Ahnung, Achtelfinale sozusagen.
Also Achtelfinale, das legendäre Ergebnis Schalke gegen Augsburg 1-0. Das Toll. Ist ja eigentlich immer das Ergebnis, wenn Schalke und Augsburg aufeinandertreffen. Ah, okay. Oder weißt du noch, wo wir in der Zeppelin-Bar waren? War auch Schalke-Augsburg. Anderer Schalker mit uns in der Bar.
Ja, stimmt.
1-0 stimmt. gegen Augsburg in einem Grottenspiel.
Ja. Oh, ja.
Augsburg damals noch zweite Liga. Dann zweite Runde 1-0 beim berühmten FSV Frankfurt, damals auch noch zweite Liga. Und in der ersten Runde 2-0 beim VfR Aalen, die damals dritte Liga waren. Okay. Ja, also das namhafteste ist wahrscheinlich wirklich der 1-0-Sieg in der Allianz Arena gegen Bayern München und der 3-2-Sieg über Nürnberg, die Freunde vom 1. FC Nürnberg, beim FCN, damals auch noch Nürnberg 1. Liga. Also, ja, zwei Erstligisten rausgehauen und dann im Finale mal eben auf den Zweitligisten getroffen.
Das war ja die verrückte Saison, wo Schalke in der Bundesliga im Prinzip fast abgestiegen wäre und gleichzeitig ins Champions-League-Halbfinale gekommen ist.
Genau.
Mit Man U, Barcelona, Real Madrid. Und gleichzeitig Pokalsieger wurde. Auch wirklich wahnsinnig viel Manuel Neuer zu verdanken. Und das Spiel ist wieder in besonderer Erinnerung. Das ist eine ganz tolle Sache, weil ich hinter Manuel Neuer stehen durfte. Und das war natürlich in seinem letzten Spiel eine besondere Sache.
Da gab es auch ein Foto.
Ja, stimmt. Ja. Ein Foto, wie er gerade den Abschluss macht und ich stehe dahinter, genau.
Ja, ja.
Und das war wirklich, also ich war sehr beeindruckt von Manuel Neuers Präsenz. Ich war auch sehr beeindruckt davon, wie fokussiert er war und wie er sozusagen, wie man sozusagen die ganze Zeit erlebt hat, wie er dieses Spiel aktiv mitleidet oder wie präsent er die ganze Zeit ist, auch wenn der Schalke stark überlegen war und das Spiel für sich relativ schnell langweilig war, glaube ich. Also stand 3-0 zur Halbzeit,
ja.
3-0 per Kopf nach so einer Ecke, wo auch der Torwart nicht mehr so richtig hingegangen ist, wo man so das Gefühl hat, krass, da fangen schon diese Duisburger Auflösungserscheinungen an. Und Manuel Neuer hat manchmal dann so mir dann so gezeigt, hier wirf mal Ball her und sowas, damit er einfach wieder Ball in der Hand hat, zu mir geworfen und sowas. Und dann hat er den anderen Jungen, Balljungen auf der anderen Seite des Tores gesehen und hat ihm dann so angezeigt, beim nächsten Mal bist du dran sozusagen mit mich warm halten.
Okay.
Und da dachte ich, krass, dass der irgendwie so freundlich und nett ist, obwohl er so erkennbar auch unter Strom steht.
Ja.
Das fand ich schon cool und war natürlich total irre. Das war der 21. Mai 2011 und dann groß gejubelt danach noch vor der Schalker Kurve und 10 Tage später kam so der Facebook-Post, ja, ich habe mich entschieden, zu Bayern München zu wechseln und dann kam der Hass.
War das erst danach bekannt?
Ja, ja. Sonst wäre das auch nie. Also es war so, die Chronologie war, dass er im April 2011 gesagt hat, ich werde meinen Vertrag 2012, der bis 2012 kommt, nicht verlängern. Das war irgendwie so ein PK unter Tränen. Habe ich nie gesehen, aber wird irgendwie bis heute noch manchmal in meinen Algorithmus gespült, dass er da anscheinend irgendwie sagt, ja, das war alles nicht einfach für mich und sowas. So, und dann war irgendwie klar, vielleicht geht er zum Man U, vor allem, weil er da ja im Champions League Halbfinale so aufgetrumpft hatte und sowas. Ich glaube, jeder, der einen realistischen Blick hatte, wusste, dass er zu Bayern geht. Aber die Fans haben, also solange es nicht offen kommuniziert ist, ist er natürlich noch der Mann aus der eigenen Kurve. Und dann plötzlich nach dem letzten Spiel kam diese Meldung.
Aber dann hieß es ja, er ist nicht ablösefrei gewechselt, sondern mit einem Vertragsjahr noch?
Genau, 25 Millionen oder sowas.
Ah, ja. Also kann ich mich lustigerweise gar nicht mehr so erinnern an diese Ungewissheit, weil ich erinnere mich, dass die Gerüchte schon so lange im Umlauf waren, dass man irgendwie sagt, ja, man weiß ja, dass der zu Bayern geht. Und dann auch mit diesen Juan Neuer Schildern in München und so.
Ich weiß auch, wer es wirklich mit einem klaren Blick konnte, wussten es alle.
Ja.
Ich glaube aber, das war dieser fanverstellte Blick, dass man es nicht wahrhaben wollte. Und es ist natürlich super schwer, jemanden auszupfeifen oder kritisch zu sehen, der ja noch nie was in die Richtung gesagt hat, dass er zu einem Verein geht, öffentlich sozusagen. Ja. Was willst du da präventiv auspfeifen, bringt ja auch nichts. Also,
ja. Wie ist das für dich so, wenn du jetzt so zurückguckst, das erste Spiel, was du je im Stadion gesehen hast, war dieses Pokalfinale mit Schalke, was so vermutlich der heilige Gral ist, so der Drache, den man ein Leben lang jagt und an das nichts mehr heranreichen wird. Und wie nah kommt so ein Spiel wie das, wo man die eigene Mannschaft wieder den Pokal siegen, den Pokal gewinnen sieht, was aber vielleicht nicht so spannend ist wie das andere Spiel?
Also es war auch so ein bisschen so ein Motiv, weil ich war in der Zeit dann so, dass auch wegen Schule und sowas mir das mit dieser Schiedsrichter zu sein, ist ein anstrengender Job, muss man einfach mal sagen. Und man steht an vielen Samstagen und Sonntagen um 8 Uhr in Marzahn auf irgendeinem Platz und kontrolliert Tornetze und diskutiert mit dem Platzwart, ob der ein Tornetz flicken kann, wärmt sich dann irgendwie auf, pfeift alleine ein Spiel, war morgens um 6.30 Uhr schon auf dem Weg und ist dann um 15, 16 Uhr zu Hause wegen langem Fahrtweg und sowas oder 14, 15 Uhr. Und dann war für mich schon irgendwie so der Punkt, gerade weil die schulische Belastung auch zugenommen hat Richtung Abitur und sowas, dass ich so gesagt habe, ich höre auf. Und irgendwie war dieses Pokalfinale sowas, wo ich so fast das Gefühl hatte, krass, ja, das ist, also ich glaube nicht daran, dass es sozusagen das Zeichen gibt von oben, dass Schalke ins Pokalfinale kam, weil ein kleiner Konstantin das mal irgendwie so, das passt. Aber ich weiß, dass ich damals sogar mit dem Gedanken gespielt habe, dass ich gesagt habe, vielleicht ist das mein letzter Stadionbesuch.
Oh,
ah. Weil ich damals so ein bisschen dachte, jetzt schließt sich ein Kreis. Also es hat begonnen, Mai 2011, also passt ja auch ein bisschen 11. und 21. Mai, also es hat begonnen am 11. Mai 2002, so mit einem Pokalfinale, ich als Junger das erste Mal in einer aktiven Rolle als Kinderreporter und knapp 10 Jahre später endet es mit einem Pokalsieg, das letzte Mal in einer fußballaktiven Rolle im Jahr 2011, dann mit ebenfalls einem Pokalsieg. Mhm. Irgendwie war mein Gedanke so, jetzt schließt sich so der Kreis. Ist ganz gesund, dass man es dann nicht aufrechterhält, aber es ist natürlich bis heute und wird vielleicht wahrscheinlich immer bleiben. Mein letztes Pokalfinale sozusagen oder mein letztes Fußballspiel als jemand in einer aktiven Rolle im Stadion.
Ja.
So, danach war ich ja nur noch Zuschauer.
Ja, ja. Fallen uns Gedächtnisspiele ein? Ich meine Ailton?
Mm, richtig gut.
Ja.
Ailton, ja.
Schalke und Duisburg? Und aber so. Duisburg ist echt schwer, ne? Also
Alter, ja.
Wer da alles vielleicht war.
Ja, von vor so 15 Jahren, da waren die, vor 20 Jahren mittlerweile, da waren die aber so erste Liga und sowas, da hat das alles so ein bisschen mehr.
Ja, ja.
Ich denke überhaupt jetzt gerade mal über Duisburger Spieler Grilic oder sowas.
Der Grilic ist ja auch, der ist hier sein Philipp Trojan, den habe ich auch schon mal gehört.
Oh, das könnte sogar einer sein, der bei beiden, der war immer bei Schalke.
War immer bei Schalke? Naja, da haben wir doch zwei schon mal. Ja, ansonsten ist halt echt schwierig. Duisburg ist ja auch so eine Mannschaft, wo früher dann viele nochmal hin sind, so für ein Jahr oder so. Ja. Und wo man vielleicht gar nicht weiß, dass die mal da waren. Mhm. Und vielleicht dann auch mal woanders.
Ja, stimmt. Es ist übrigens mal so eine Frage, weil du es ja auch, glaube ich, ganz interessant findest, wie man sozusagen Sachen so einordnet und definiert. In dieser Saison ist Jermaine Jones bei Schalke gewesen. Allerdings zur Winterpause ausgeliehen worden für ein halbes Jahr. Mhm. Ist der jetzt Pokalsieger oder nicht?
Nö.
Nee, okay. Weil irgendwie, aber warum ist denn jemand Pokalsieger, der zur Halbserie gekommen ist, aber zum Beispiel die
weil er im Finale im Kader stand oder in der Mannschaft stand, oder?
Also, okay.
Na, ich find's ja zum Beispiel auch lustig, war das nicht, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer es war, aber irgendein Torwart, der im englischen Liga-Pokalfinale gespielt hat, gegen die Mannschaft, wo er dann hingewechselt ist. Also lass uns mal was ausdenken. Der Torwart heißt Andreas Müller.
Mhm.
Und er spielt für Manchester City.
Mhm.
Verliert im Finale gegen Manchester United. Mhm. Wechselt dann aber zu Manchester United. Mhm. Und am Anfang der nächsten Saison gibt's eine große Präsentation. Hier sind unsere Helden aus dem Finale mit dem Pokal. Sie kommen alle ins Stadion und präsentieren den Pokal. Und Andreas Müller ist dabei und präsentiert den Pokal. So. Und so sagt, also jetzt gehört er ja zum Team in der neuen Saison, aber er hat das Finale verloren mit dem anderen Team. Sowas gab es vor ein paar Jahren mal irgendwie
länger. Okay, lustig. Ja, hier ist ja auch so ein bisschen das Ding, umgekehrte Sache mit Ralf Rangnick, dass der ja hier im Finale übernommen hat. Halbfinale war noch Felix Magath, hier im Finale war Ralf Rangnick auf der Bank. Paar Monate später dann wegen Burnout aufgehört. Ich weiß sogar, dass Horst Held hier Manager dann wurde, anstelle von Felix Magath und später auch gesagt hat, ich habe nie gesagt, dass ich Pokalsieger bin, weil das nicht mein Erfolg war. Horst Held ist ja, glaube ich, sowieso einer der anständigsten Manager, die es so gibt. Im Nachhinein natürlich total irre, dass man mal eine neue im Stadion gesehen hat und auch Raoul. Ne?
Raoul,
also das ist natürlich wirklich krass.
Ja. Raoul in derselben Mannschaft wie Per Kluge. Ja, dann fahren wir mal fort, würde ich sagen. Wir sind als nächstes bei einem ganz interessanten Spiel, nämlich FIFA Frauen WM 2011 in Deutschland, Olympiastadion Berlin, Deutschland Frauen gegen Kanada Frauen am 26. Juni 2011, also drei Wochen nachdem Konstantin gesagt hat, er geht nie wieder in ein Stadion, ist er wieder im Stadion.
Genau.
Kurzer Hype um Frauenfußball 2011 in Deutschland, der so ein bisschen an mir vorbeiging, weiß ich noch. Aber wenn man sich das anguckt, immerhin doch 73.680 Zuschauer im Olympiastadion. Also jetzt nicht unbedingt nur irgendwie auf Sparflamme. Ja, erzähl mal irgendwie, ich habe jetzt gar nicht so richtig einen Einstieg. Was hat denn so die deutsche Frauenmannschaft 2011 ausgemacht und wie war so die Stimmung in so einem Turnier?
Na, ausgemacht hat sie in diesem Turnier, dass sie so total, dass es überdreht war. Also, dass sozusagen die Stimmung so eine war, so ein bisschen stelle ich mir Brasilien 2014 mäßig vor, dass man sagt, okay, wir müssen es werden, wir sind es ja. Deutschland war 2003 Weltmeister geworden und 2007. Und damit war klar, 2011 ist jetzt die Heim-WM. Und es wurde auch auf so eine komische Art promoted. Ich weiß gar nicht, wer das gemacht hatte, aber ich kann mich noch an diese ganzen Plakate erinnern. Dritte Plätze sind was für Männer. Weil ja Deutschland, die wären Männer 2006 und 2010 dritter Platz jeweils geworden waren. Und dann war es, ich weiß auch noch, das Motto dieser WM damals, Fußball von seiner schönsten Seite. Würde okay. Auch 10 Jahre später zum Glück nicht mehr gehen. Und ich weiß, dass es so ein ganz komischer Mix war aus, ja, es muss ja jetzt hier was werden und wir wollen hier irgendeinen Sieg feiern, dann aber vor Ort nie so richtig so ein Team-Mannschafts-Euphorie-Gefüge zustande kam. Also auch bei diesem Spiel war es so, sie haben das dann irgendwie gewonnen, die Stimmung im Stadion war gut. Es war auch so nicht so, wie man es von Männern kennt, so eine, bei Männern ist schon mehr so eine Testosteron-hasserfüllte Stimme, also nee, Hass ist das falsche Wort, aber schon so eine, da ist eine Aggression mehr irgendwie drin. Und das war hier nicht so, also mein Vater weiß noch, wie der meinte, ach, das war total angenehm, mal so ein Spiel zu sehen, dass es am Ende ein bisschen Pfeifen gibt für eine Schiedsrichterin, die nicht abpfeift, aber ansonsten geht das alles. Aber insgesamt gab es so Missstimmungen, man sieht hier auch noch Birgit Prinz, große Star-Stürmerin der Nationalmannschaft über viele, viele Jahre gewesen. Und die war so ein Fall, das muss mal so mit Lothar Matthäus gewesen sein, bevor wir mit Fußball angefangen haben, so dieses alternder Star, nimmt man den noch mit, irgendwie so richtig geht's nicht mehr, aber ohne auch nicht, Hierarchie im Team unklar. Das war, glaube ich, hier so ein ähnlicher Fall.
Ja.
Und genau, ich weiß, dass das an das Spiel, boah, was sind meine Erinnerungen ganz konkret, eigentlich angenehme Stimmung, aber irgendwas stimmte nicht, das war von Anfang an zu erkennen, dass es nie so eine richtige Spielfreude gab.
Wie ist es denn generell dazu gekommen, dass du hingegangen bist?
Mein Vater hat mir ein Ticket geschenkt. Also mein Vater hat gesagt, irgendwie zum Geburtstag, ich hatte kurz davor 18. Geburtstag und da meinte er, es wäre doch eigentlich cool, wenn man so ein, also ich habe ja auch noch nie bis heute, das hast du mir jetzt voraus, so ein internationales Pflichtspiel. Also ich habe noch nie ein Champions-League-Spiel gesehen, ich habe noch nie ein EM-Spiel gesehen und ich habe Qualifikationen, habe ich mal gesehen, fällt mir gerade ein.
Ja, und Euroleague mit Union oder Conference League und so.
Ja, das stimmt. Aber ich sag mal sozusagen, okay, kann man es anders kategorisieren, irgendwie die Spitzenklasse oder sowas. Also sozusagen so aus der ersten Range so.
Also du hast noch nie ein Turnierspiel gesehen, EM, WM, Champions League.
Ja, genau, so kann man es vielleicht einfach sagen. Und dann war das jetzt sozusagen irgendwie auch ganz cool. Man kam leichter an Karten, das war eigentlich relativ unproblematisch. Und dass man da mal irgendwie so ein Spiel sieht.
Also auf jeden Fall kann ich bestätigen, dass es bis heute so ist, dass Frauenspiele einen ganz eigenen Charakter haben irgendwie. Und das meine ich auch auf den Tribünen. Also wir waren ja zum Beispiel auch in einer kleinen Gruppe beim Stadtderby der Frauen, wo sie in der dritten Frauenliga gegeneinander gespielt haben, Union gegen Hertha. Und Union hat im Stadion an der Alten Försterei gespielt und wir sind da in den Auswärtsblock mit Hertha und so. Und das war irgendwie, wie soll ich sagen? Also ich will es gar nicht so wertend sagen, wenn ich jetzt sage, angenehm würde es bedeuten, dass ich das andere nicht angenehm finde. Aber es war halt einfach auf eine komische Art friedlicher als sonst. Und ich will es gar nicht.
Ungewohnte Art.
Ja, ja. Und es war nicht so, dass man Angst haben muss, dass einem gleich die Hooligans überfallen oder so, sondern es hatte so ein bisschen was Entspannteres. Und da kann man natürlich auch die Kritik ansetzen und sagen, vielleicht müsste es nicht ganz so entspannt sein, dass man schon sagt, es sollte schon um was gehen, dass man sozusagen auch dann groß mitfiebert, wenn die Frauen spielen. Nicht, dass man sagt, ach ja, das ist ja nicht so schlimm, wenn unsere Frauen verlieren, es sind ja nur die Frauen, sondern ne, dass es auch um was geht, auch emotional. Aber in jedem Fall fand ich das eigentlich an sich ganz, ganz angenehm und ist vielleicht auch so eine Art von Fußball, also wenn jetzt hier eben trotzdem 73.000 kommen, dann sieht man ja, es geht manchmal vielleicht gar nicht so sehr um die Personen, die spielen oder um irgendwas, sondern es geht so um die Marken. Mhm. Die Marke deutscher Fußball oder die Marke FIFA WM, die Marke Hertha BSC, dann gehst du dahin, Hertha spielt. Aber du gehst nicht hin, weil Männer spielen oder weil Frauen spielen. Also ich weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen konfus, aber wenn sozusagen, lass uns so sagen, ich hätte an dem Samstag die Wahl zwischen zwei Spielen in Berlin. Mhm. Und das eine Spiel ist vielleicht die Männer von Viktoria Berlin gegen Lok Leipzig oder die Hertha Frauen gegen, keine Ahnung, die Frauen von Magdeburg.
Ja, so. Okay.
Und dann würde ich als Hertha-Fan, glaube ich, schon sagen, ah, ich glaube, die Hertha-Frauen interessieren mich ein bisschen mehr, unabhängig von Geschlecht oder nicht, sondern einfach, weil es Hertha ist. So. Mhm. Und dann merke ich halt schon, die Marke hat schon eine Zugkraft. So. Mhm. Für mich.
Ja,
und genauso hat eben deutsche Nationalmannschaft eine Zugkraft damals gehabt. Mhm. Auch unabhängig von Geschlecht. So.
Okay.
Ja.
Ja. Aber du warst da damals nicht interessiert wahrscheinlich für diese WM, oder?
Ich habe nicht so richtig Erinnerungen daran. Also ich habe heute auch nochmal drüber nachgedacht, als ich gesehen habe, wir werden über dieses Spiel sprechen. Und ich glaube, meine Mutter hat die Spiele teilweise geguckt im Fernsehen, aber ich habe nicht so richtig mitgeguckt.
Okay.
Ich weiß aber auch nicht, warum nicht. Also.
Ja. Ja, den großen Siegeszug, was heißt Siegeszug, aber den großen Popularitätszug, den hat ja von denen, die dort auf dem Platz sind, beziehungsweise auf der Bank waren, eigentlich nur so richtig Alexandra Popp mitgenommen, die ja dann so wirklich die Starspielerin der Frauen wurde, jetzt vor kurzem zurückgetreten ist. Aber dann insbesondere mit der EM21 in England ging natürlich für die Nationalmannschaft irgendwie ein Stern auf, ohne dass man es richtig erklären kann. Aber das war so ein bisschen das, was für die Männer das 2006-Erlebnis war, dass plötzlich so einen richtigen Hype gab und die Spielerin. Ich bin ja auch jetzt, ich merke, dass ich großer Fan bin, am Tag, an dem wir aufzeichnen, sind, haben die, glaube ich, am nächsten Tag irgendwie ein Spiel gegen Holland oder sowas, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, genau, merke ich. Ich kenne mittlerweile alle Spielerinnen und bin da wirklich großer Fan. Aber für die Mannschaft ging es auf jeden Fall nicht mehr groß weit in diesem
Viertelfinale war aus gegen Japan in Verlängerung.
Genau, in Wolfsburg war das noch, das weiß ich. Und ja, insgesamt war dieses Turnier, das war dieses letzte Turnier, glaube ich, auch von der Silvia Knight als Trainerin. Irgendwie ist da alles nicht so richtig aufgegangen.
Japan wurde dann auch Weltmeister im Finale gegen die USA, Elfmeterschießen. Ja.
Ja, aber von daher war cool dieses, dass ich auch mal sagen kann, ich habe ein WM-Spiel gesehen. Wer weiß, ist ja ähnlich wie Leute manchmal in den 60er Jahren in einem Männer-WM-Finale waren oder sowas und das 50 Jahre später auch groß erzählen können, wo alle sich um Tickets prügeln. Und vielleicht kann ich dann später in 50 Jahren, wenn der Frauenfußball populärer ist als der Männerfußball, sagen, ja, auch ich habe schon mal WM-Eröffnungsspiel gesehen.
Wo wir jetzt hier an der Seite sehen, DFB geht bei Vergabe der Frauen-WM 2027 leer aus. Ein Artikel vom 17. Mai 24. Was wäre, wenn morgen oder was wäre, wenn in den nächsten Jahren eine WM in Deutschland wäre oder eine EM? Würden wir uns um Tickets bemühen? Würden wir hingehen? So sehr wie ich vielleicht zur EM jetzt 24, weiß ich nicht, aber hängt auch von den Preisen ab, ne?
Hängt von den Preisen ab und ich finde es ein bisschen spannender, dass es sogar noch ein bisschen also dass die Spielerinnen, die jetzt erste Liga spielen, weiß nicht, bei Turbine Potsdam dann oder sowas sind, also dass es noch so ein bisschen greifbarer ist, ein bisschen näher einem. Vielleicht würde das rund um ein WM-Ereignis sogar ein bisschen wieder aufgehoben werden. Von daher würde ich mich, ich glaube, wenn du jetzt sagst, wir gucken nächste Woche das Spiel Potsdam gegen Bayern oder übernächste das WM-Eröffnungsspiel, würde ich sagen, dann lass nächste Woche doch zu Potsdam gehen.
Ja, also wenn ich jetzt das zumindest sagen kann, ich merke an mir selbst vor 5 Jahren so, ne, so 2019 oder so, hättest du mich wahrscheinlich noch gefragt, wollen wir zum Frauenspiel gehen? Ich gesagt, na, lass mal. Aber jetzt merke ich doch so, da mache ich mittlerweile keinen Unterschied mehr. Wenn wir irgendwo hingehen, wo ich vielleicht noch nie war oder wo eine Mannschaft spielt, die ich noch nie gesehen habe, dann ist es mir eigentlich wurscht, ob Männer oder Frauen.
Ach, cool.
Ja. Dann fahren wir mal fort mit den Männern. Wir werden auch nochmal über Frauenfußball sprechen in nächster Zeit nicht, aber irgendwann wieder, weil ich dann ja auch bei Frauenspielen war ein paar Mal. Aber wir fahren erstmal fort mit Männerfußball.
Nachdem wir uns Verbindungsspieler sparen können oder Gedächtnisspielerinnen.
Das wird schwierig, ja. fahren wir mal fort mit Hertha gegen Nürnberg. Das war jetzt wieder Bundesliga, Saison 11-12. Und da warst du am 6. August 2011, Samstag 18.30 Uhr, Bundesliga-Topspiel. Peter Gagelmann pfeift dieses Spiel und ja, es war mal wieder Olympiastadionzeit für dich. 61.118 sagten sich an diesem Samstag, wir gehen hin. Also eine ganz stattliche Zahl, aber August ist ja auch meistens relativ warm. Das heißt, da kommen ja auch viele Leute, die jetzt mal sagen, hey, lass uns einen Ausflug machen zu Hertha. Also erster Spieltag der neuen Saison gegen Nürnberg und Nürnberg gewinnt direkt. Also bei Hertha ist alles wieder wie immer. Tor hat geschossen Thomas Peckert nach Vorlage von Jens Hegeler, womit wir auch unseren ersten Gedächtnisspieler hätten, Jens Hegeler, bei Hertha und bei Nürnberg. Erinnerst du dich daran?
Also das Spiel wird im Ranking ganz weit hinten sein, ganz weit unten.
Okay.
Also wir haben ja eben darüber gesprochen, was so geile Anstoßzeiten sind und dass der Sonntag schon ein bisschen schwieriger ist. Und richtig schwierig ist es, 6. August, wenn es zum Ende der Sommerferien wird. Mhm. Also das ist, ich finde, weiß nicht, ich habe neulich mal mit einem Freund drüber gesprochen, der sagte, Sommerferienende war für ihn immer, ach, bald sehe ich alle Leute wieder. Ich finde, die schlimmste Woche des Jahres war eigentlich die letzte Sommerferienwoche.
Ja.
Man hatte irgendwie das Gefühl, krass, jetzt geht hier so Freiheit und so mein Ding machen und alles geht jetzt hier so voll zu Ende. Gerade so der letzte Abend, das komische erste, man, irgendwelche neuen Lehrerinnen und Lehrer waren da, vor denen man wieder Angst hat oder sowas. Also irgendwie fand ich das ganz unheimlich. Und ich kann mich daran erinnern, das war nicht der Samstag, wo es 2 Tage später wieder losging, aber es war der Samstag, wo sozusagen die letzte Ferienwoche so war, wo gestartet ist. Und dann war dieses Spiel, Hertha Nürnberg. Und ich habe mit den Schiedsrichtern gesagt, ich komme mit, in dem Wissen, dass ich, also eine Woche später startete der Lehrgang für die Schiedsrichter, der die neue Saison einläuten sollte.
Ja.
Muss man das nochmal irgendwie erklären? Oder?
Also eine Zwischenfrage habe ich. Und zwar, du hast ja nun gesagt, bei dem Spiel Duisburg-Schalke, kein Bock mehr auf Schiedsrichter, kein Bock mehr auf nichts. Und du bist jetzt aber trotzdem hier wieder so voll im, ah ja, der Lehrgang startet und so, also wieder voll dabei. Warum?
Nee, es war so, ich habe nicht, es war auch nicht kein Bock auf nichts, sondern sozusagen es war so, dass ich schon gemerkt habe, das geht jetzt so zu Ende und das sozusagen ein Kreis schließt sich und dann, ich meine, ich denke gerade über einen Podcast, den ich ganz höre, über Familie Dr. Kleist nach, wo es eine Patientin gab, die gesagt hat, ich mache eine Nierenspende für meine Schwester. Und als es dann ganz aufs Hart auf Hart kommt, war es plötzlich so ein Fuck, was soll ich jetzt wirklich tun? Und
Fällt dir da einer von dem Podcast klingt so ähnlich wie du?
Kann so, das ist ja ein tolles Kompliment. Nein, Quatsch. Und der andere hat, glaube ich, sogar Ähnlichkeiten mit dir, so voll stimmlich, wenn ich mal so drüber nachdenke.
Ja.
Und genauso war es hier, dass ich so dachte, ach, eigentlich ganz schön, so jetzt schließt sich der Kreis, vielleicht ist es ein guter Punkt, um Schluss sich zu ziehen. Jetzt musst du es halt nur noch offiziell machen und dann kam plötzlich so dieser Punkt.
Okay.
Und ich habe mir die ganzen Sommerferien überlegt, will ich es nicht und so. Ich habe das die ganze, irgendwas in mir hat wahrscheinlich schon gewusst, aber so, ich habe so richtig die Entscheidung, habe ich erst in der letzten Woche fallen können. Aber es hat sich schon auch so angefühlt, als ob ich den anderen Schiedsrichtern jetzt zumindest auch diesen großen Zweifel verschweige. Das war natürlich mein Freundeskreis, aber wollte ich diese Entscheidung alleine treffen. Und das war irgendwie so komisch, weil ich so dachte, krass, irgendwie spüre ich, das Schiedsrichterding geht jetzt zu Ende. Oh, diese Sommerferien gehen zu Ende. Und was kommt überhaupt danach? Dann scheiße, das sind jetzt die letzten Sommerferien meines Lebens gerade. Mhm. Danach kommt ja Abitur und dann weiß ich ja gar nicht, ob das, also ich habe damals mich total irgendwie auch gefreut auf so, wenn Schule mal zu Ende ist. Aber es gab dann auch diesen, das war so ein Moment von Reality, so, dass man so merkt, okay, krass, jetzt ist das ja wirklich mal real. Und dann weiß ich noch, dass dieses Spiel halt aufhörte mit dieser 0-1 Niederlage. Und irgendwie passte es total, dass man so bei so ein kollektives Gefühl bei diesen Hertha-Fans, die auch gerade wieder aufgestiegen waren, hatte so, jetzt geht diese Scheiße wieder los. Jetzt sind wir erste Liga, jetzt sind wir hier weit, jetzt, und gegen Nürnberg, also wir sind wieder weit unten.
Ja.
Und wir müssen uns hier ganz unten anstellen. Und am Ende der Saison sind sie auch abgestiegen. Und ich weiß, dass dieses Stadion, das hat ein ganz ekliges Gefühl bei mir hinterlassen, so richtig von wegen, boah, ich hab eigentlich, auf was hab ich da, komm, hör auf. So. Und, genau, deswegen gar keine guten Erinnerungen an diesen Stadionbesuch.
Okay. Ich habe keine Erinnerung an irgendwas aus dieser Zeit. Also das war wirklich so eine Zeit, wo ich wahrscheinlich wenig gesehen habe oder wenig mich mit Hertha beschäftigt habe. Ich sehe hier noch einen Gedächtnisspieler, Alexander Esswein bei Nürnberg.
Ja, und ein bisschen weiter drüber ist ja auch noch interessant auf der Bank. Marvin Plattenhardt,
genau, stimmt. Ja.
Krass, das wusste ich gar nicht.
Also doch ein paar Spieler von Nürnberg und Hertha wurden immer mal wieder hin und her geschickt. Das, ja stimmt, die sind nur ein Jahr erste Liga gewesen und dann wieder abgestiegen, ne? Mit dieser Relegation gegen Düsseldorf.
Genau.
Ja, ja.
Genau, mit, also, und ich weiß gar nicht, wer war jetzt hier Trainer? Markus Babbel. Ja, stimmt, es gab dann diese Geschichte um die seltsamste Trainerentlassung, eine der seltsamsten Trainerentlassungen, naja, weil es hieß dann, wir wollen mit ihm verlängern, dann hat er gesagt, nee, und dann hat sich das wochenlang hingezogen, und dann hieß es, ja gut, dann lassen wir ihn jetzt.
Und dann kam Rehagel, oder nee, Skibbe, oder?
Skibbe für fünf Spiele, null Punkte, null Unentschieden, null Siege, und dann kam Rehagel und, dann bis hin zu diesem negativ legendären Relegationsspiel in Düsseldorf. Also es war schon
eine Saison. Todesangst.
Genau, es gab schon noch so eine Saison, wo es ordentlich abging, aber also es war eine Saison, wo es ordentlich abging, aber dieser Start war so richtig, dieser, da habe ich fast noch lieber ein 0-0, das langweilt, als so ein 0-1, das irgendwie zum Pöbeln anregt.
Tja. Das ist natürlich jetzt ein echter Downer.
Ja.
Darum fahren wir vielleicht einfach fort, oder? Denn wir haben noch ein Spiel auf der Liste und das ist auf jeden Fall, glaube ich, legendär. Ich glaube, es gibt nicht viele Fußballfans, die sagen, Deutschland, Schweden, 4-4, war da was? Sondern da erinnern sich, glaube ich, alle dran, die zu dieser Zeit irgendwie Fußball gesehen haben. Das war auch im Olympiastadion. Und vielleicht, weil du jetzt einen großen Redeanteil hast, sag ich mal kurz meine paar Sachen dazu. 16. Oktober 2012, das war die WM-Qualifikation zur WM 2014, die Deutschland ja dann später gewonnen hat, die WM 2014. Mhm. Das war ein Spiel, wo die Deutschen 4-0 geführt haben und dann noch 4-4 gespielt haben im Berliner Olympiastadion, wie gesagt. Und in der Zeit, da hatten wir darüber gesprochen, haben wir letztes Mal schon angedeutet, dass wir eventuell gemeinsam gehen wollen. Und da hatte ich einen Job, der hatte Schichtdienst. Das heißt, ich hatte drei verschiedene Schichten. Die eine begann um 11, die eine um 9 und dann eine um 7. Und dann gab es noch eine, die begann
immer
um...
Immer vormittags sozusagen, oder?
Genau, also es gab drei verschiedene, oder eigentlich gab es vier verschiedene Zeiten, zu denen die Leute da erscheinen mussten. Die eine war eben um 11, eine um 9, eine um 7 und eine um 6. Die um 6 ist mir immer erspart geblieben, weil das war hinten in Friedrichshain. Da fährt man von Potsdam so knapp unter 2 Stunden. Nein, also man fährt so 70 Minuten.
Ja.
Und die 6 Uhr Schicht, die wurde mir dann immer erspart, weil da hätte ich dann wirklich um 4 hier aufstehen müssen. Die 7 Uhr Schicht, die habe ich gesagt, nö, die gönne ich mir, 5 Uhr aufstehen und so weiter. Und in dieser Woche hatte ich halt Frühschicht, Pech gehabt, und hätte also um 5 aufstehen müssen, musste um 5 aufstehen, um 7 da im Büro zu sitzen. Und da habe ich dann gesagt, das ist dann eher schwierig, wenn man ein Spiel sieht, 20.45 Uhr im Olympiastadion, dann vielleicht so gegen 0 Uhr zu Hause ist und um 5 Uhr wieder aufstehen muss. Ah, das lassen wir mal lieber.
Würdest du es heute machen?
Ja.
Alles klar.
Das eine Mal geht das schon. Also
Den Tag sich durchzukämpfen, ist nicht so schwierig. Schwierig wäre es, wenn es am nächsten Tag immer noch so wäre, sozusagen. Ne?
Das ist wahrscheinlich das Problem, weil die ganze Woche ja dann um 5 aufstehen
muss. Ja, okay, und, der hat es hart.
Ja, und da war ich dann auch wirklich einfach auch abends, wenn es, ich weiß nicht, war das ein Mittwoch oder was war das? Das war ein Dienstag. Also wenn ich da am Montag dann schon um 5 aufgestanden bin und am Dienstag um 5 aufgestanden, da wäre mit mir um 22.30 Uhr im Stadion auch nicht mehr viel mit anzufangen gewesen. Und wenn ich dann am nächsten Tag wieder um 5 und so.
Ja, stimmt.
Heute würde ich länger drüber nachdenken. Damals habe ich, glaube ich, ziemlich schnell Nein gesagt. Ich glaube, heute würde ich länger drüber nachdenken und würde letztlich vielleicht dann zu dem Schluss kommen, ja, komm, machen wir. Aber in jedem Fall habe ich das Spiel ja dann geguckt im Fernsehen mit einem alten Freund von uns, Bruno.
Ja.
Und der war ja immer so ein bisschen deutschlandkritisch. Nicht nur fußballtechnisch, sondern auch politisch.
Vor allem, ich glaube, so hat es sich so umgeleitet. Ja, genau.
Und der hatte seinen Spaß bei dem Spiel. Also der hat beim 4-4 wirklich sehr laut gelacht. aber sag du mal, du warst also denn da, Oktober 2012, also ziemlich, wir nehmen heute auch im Oktober auf noch, 24, also 12 Jahre her. Erinnerst du dich noch?
Ja, also ganz gut sogar. Es ist ja auch lustig, mir fällt gerade so auf, dass man sozusagen echt, dass wir nicht typische Stadiongänger sind, ne? Also nicht so von wegen, wir haben mal 2000 angefangen, ins Stadion zu gehen und dann öfter und dann weniger, sondern irgendwie gibt's so richtige Etappen bei uns, oder? Und das zum Beispiel bei mir sieht man so richtig,
richtig oft zwischen 2009 und 2011 und plötzlich gar nicht mehr. Ne? Und dann geht dann irgendwie noch zu einem Länderspiel. Was natürlich in der Zwischenzeit kam, also das Interesse am Fußball hat sich ja irgendwie so ein bisschen verlagert. Und in der Zeit, das darf man ja vielleicht kurz erwähnen, außerhalb des Stadionbesuchs, hat sich eine Gruppe gegründet, die Champions League Dauerbrenner.
Oh mein Gott.
Herbst 2011. Ja. Ne? Und wir haben dann angefangen, regelmäßig Spiele vorm Fernseher zu gucken. Ja. Und deswegen war diese Geschichte, dass ich mal sage, ich habe Stadion-Tickets, war ja irgendwie die Ausnahme, ne? Dass das mal jemand so im Stadion gesagt hat. Aber ich erinnere mich, dass dort, ich sag mal, es gibt sie heute alle noch und sie seien herzlich gegrüßt an dieser Stelle. Die Gruppe existiert auch noch auf Facebook.
Kriegen wir die Leute noch zusammen?
Oh,
ich glaube, es waren 12 Leute.
David?
Genau. Dann Jojo?
Moritz?
Genau, der heute bei Hertha arbeitet.
Stimmt, genau.
Dann Timon?
Bruno?
Jule?
Basti?
Sophie?
Felix?
Stimmt, Schmalle. Du?
Genau.
Und du? Und ganz am Ende kann es sein, kam Jesse noch dazu.
Genau, mit dem habe ich zum Beispiel nie ein Spiel dann geguckt. Genau. Wir haben irgendwann mal darauf geachtet, dass es 11 sind, glaube ich.
Irgendwann war uns
das mal wichtig. Ja. Es sind auch nicht mehr alle dabei. Manche sind rausgeflogen.
Ja, es war dann am Ende so ein bisschen, dadurch, dass einige Inaktivität gezeigt haben, wurden sie dann gekickt und dann haben andere aus Solidarität gesagt, dann gehe ich auch und so. Aber ja.
Genau, aber an sich gab es sozusagen eigentlich einen Kernbestandteil, die mal hier Spiele im wie heißt das, nicht Schleusenhof, sondern
Staudenhof.
Staudenhof geguckt haben. Genau. Sehr lustig, wenn es uns da noch gäbe, aber den Staudenhof an sich nicht mehr. Bei den Leuten entsprechend zu Hause geguckt und so, das war immer sehr lustig, egal ob das. Und da hatten wir auch viele Sachen, irgendwelche Champions League-Finals, irgendwelche solche.
Das berühmte Spiele. Elfmeterschießen zwischen Real und Bayern.
Ja, genau. Ja. Das war eine Riesenrunde, genau, so groß war es bei den Dauerbrennern nie wieder. Und es gab immer wirklich diese Dauerbrenner-Anfrage für diesen Dienstag oder Mittwochabend.
Ja.
Und ich glaube, so kam es ja auch, dass ich das erste Mal bei dir war, weil dann gab es diese Runde, dass Bayern hatte 2012 gegen Basel verloren, das Hinspiel. Und wie so oft, Hinspiel verliert Bayern und alle, oh, jetzt wird spannend.
Ja, ja, ja.
Und dann gucken sich das alle an und wie hier, Basel gewann, Bayern gewinnt 7-0. Und dann haben wir halt gesagt, da war irgendwie diese Zeppelin-Bar war voll. Und dann haben die anderen gesagt, wir fahren nach Timo zu Hermannswerder, das war zu weit von meinem Wohnort entfernt. Und dann habe ich das erste Mal gesagt, ich gehe zu dir.
Hm.
Ich habe dich vorher schon mal war ich wegen Tim bei dir, aber sozusagen das war das erste Mal, als ich aktiv gesagt habe, komm ich zu dir.
Ja.
Und du hast mir noch geschrieben auf dem Rückweg, ich stand 5-0 und dann habe ich gesagt, komm, dann nehme ich jetzt den Bus früher und dann hast du noch auf dem Rückweg, ich hatte kein Smartphone, aber ich habe nachher noch gelesen, wie du geschrieben hast und gerade fiel das 6-0 sozusagen und hatte ich gerade hier vorne die Tür verlassen.
Ja.
Naja, auf jeden Fall dieses ganze Fernsehgucken, tolle Sache. Und wir beiden sind eigentlich die letzten beiden, die Fahne noch aufrechterhalten.
Stimmt
und
eigentlich,
zusammen gucken. Ne? Und genau, auf jeden Fall, dieses Spiel war dann eins, wo ich auch schade fand, dass du nicht mitkonntest. Ich bin dann mit einem Freund gegangen, Kurt. Und ich habe dich als erstes gefragt, dann habe ich meinen Vater als zweites gefragt. Und mein Vater meinte, mein Vater macht so ehrenamtlich Politik und so, und dann meinte er, ja, da an dem Abend geht's nicht, da ist sozusagen lokale Versammlung. Und dann meinte er, naja, wäre natürlich ein bisschen schade im Nachhinein, wenn man irgendwie merkt, das wird ein 4-4 oder sowas, aber wahrscheinlich nicht so. Und dann kam es so. Und ich meine, im Stadion Euphorie, die Mannschaft hat einfach, ich bin ja auch nach wie vor der Meinung, 2014 war nicht der beste Fußball, den sie gespielt haben, sondern 2010, weil sie 2010 einfach sowas nach vorn Stoßendes hatten. Das war auch noch ein defensiverer Fußballansatz, den sie da hatten. Und dann waren sie 2012 irgendwie nicht Europameister geworden. Und dann gab es dieses 4-4 und das wurde immer das 4-4. Warum war das denn so legendär? Weil es sozusagen so ein bisschen von den Kritikern die ganze Zeit als Symbol dieser ganzen Löw-Ära und Löw-Mannschaft gesehen wurde, weil die gesagt haben, aus meiner Sicht zu Unrecht, aber egal, weil die immer gesagt haben, ja, die Mannschaft spielt schön und sobald es Widerstand gibt, bricht sie ein. Also Deutschland hat auch diese Halbfinalspiele, sie sind ja nie nach einem Rückstand mal zurückgekommen. Und hier war sozusagen zu sehen, toll, 3-0, 4-0 und sowas. Und es waren wirklich geile Angriffe dabei. Özil ist ja wirklich ein Zauberer am Ball, muss man sagen. Oder war es? Vielleicht heute auch noch, keine Ahnung. Und dann gab es die 4-1 durch Ibrahimovic und nach brach alles weg. Und
eine halbe Stunde. Also 62. war 4-1 und entstand 4-4.
Genau, das 4-4 war, ist jetzt völlig egal, 4-4 war irregulär erzielt. Aber Ja, also es war danach irgendwie, man kann, ich finde, bei Deutschlandspielen kann man eh schlecht einschätzen, wie war die Stimmung, weil es gibt nicht so diese Fanszene, die Ultras und sonst was. Und ich weiß nur, dass nachher so ein Entsetzen darüber war, dass man sich halt dann davon einkriegen lassen. Aber natürlich ist ein 4-4 irgendwie. Ich weiß, dass ich die ganze Zeit, ich finde bei einem 4-4 ist irgendwie komisch, wenn es so 4-0 und 4-4 wird, weißt du? Mhm. Ich finde es irgendwie geil, wenn es so 0-1, 2-1 so eine Wendung und sowas gibt. Und so war das irgendwie so ein bisschen, dass man dann irgendwann so keinen Spaß mehr hatte. Ich habe es ja lange Zeit später erlebt, umgekehrt mit diesem Schalke Dortmund.
Genau, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil ich habe zum Beispiel ja mal mit Hertha in Magdeburg gestanden und da war es ja dann so ein 1-0-1-1. Oder sagen wir mal so, es war Magdeburg-Hertha, also sagen wir mal, es war 0-1 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4. Und wenn dann irgendwie das vierte Tor fällt und die haben schon dreimal ausgeglichen, dann ist es nicht so, ja! Sondern das ist so, ja, super, wir führen wieder kurz. So,
ja, okay.
Man ist irgendwann nicht mehr ganz so euphorisch wie bei einem 1-0 vielleicht noch.
Ja, ja? Genau.
Und dann manchmal sind sozusagen viele Tore eher hinderlich für die gute Stimmung. Deswegen mag ich ja zum Beispiel auch so Sportarten wie Handball, Basketball und so nicht so, weil mir fallen zu viele Tore, zu viele Punkte.
Ja.
So. Ich raste lieber bei 3 Toren, Eishockey oder Fußball, richtig aus, als es steht 96-102. So.
Ja, obwohl ich sozusagen, der beim Fußball ist es halt so, dass ein Moment alles verändern kann. Und beim Basketball, also beim Fußball gewinnt öfter die schlechtere Mannschaft im Schnitt, als beim Basketball die schlechtere Mannschaft gewinnt, sondern da wird sich so ein Sieg herausgearbeitet nach und nach. Und hier, ich bin mir ganz sicher, wenn dieses 4-1 Ibrahimovic nicht gekommen wäre, es wäre auch danach nichts passiert. Also das ziemlich sicher. Es ist ja sogar noch ein 5. Tor, glaube ich, für Deutschland gefallen. Es wurde dann wegen Abseits aberkannt. Wenn das so, dann ist der Drops gelutscht. Ein 5-0 holt niemand mehr auf. Habe ich auch noch nie gehört. Ein 5-0 zum 5-5. Fast niemand. Aber
ich habe das Spiel mal gesehen, U16 WM oder so.
Ah, krass.
Portugal-Kamerun. 5-0 und dann 5-5. Und dann ist Kamerun trotz des 5-5 ausgeschieden, weil unentschieden hat Portugal gereicht.
Ja. Ach, krass. Okay. Ja. Aber bei diesem Spiel war es irgendwie dieses komische Gefühl nach dem 4-2. Also der komische Punkt ist ja dann wirklich immer dieses 4-2, weil man merkt, die Dynamik ändert sich. Und 4-3 und 4-4 vervollständigen das fast nur noch. gerade dieses 4-4, dann, ich meine, es hat Deutschland am Ende alles nicht geschadet, die sind weitergekommen, wie du sagst, sie wurden am Ende Weltmeister, hat alles gepasst, aber ich weiß, Löw wurde auch viel kritisiert für diese Auswechslung dann und so, dass er hinten nicht dicht gemacht hat. Whatever, am Ende haben sie gewonnen.
Aber der Moment, ich frage mich, wie ist es denn für dich gewesen, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt in meinem Leben war ich immer noch so in der Denkweise, wenn man im Stadion ist, dann will man ja irgendwie das eigene Team gewinnen sehen und wenn das eigene Team nicht gewinnt, dann war es kein guter Stadionbesuch oder so. Darum war ich in dem Moment, glaube ich, sehr, oh nein, und Konstantin ist jetzt da.
So.
Und sieht dieses schlimme 4-4 und jetzt gewinnen sie nicht nach einer 4-0-Führung und so weiter. Ja. Heute würde ich das anders sehen, da würde ich sagen, na geil, du warst dabei bei diesem legendären Spiel, aber hast du damals irgendwie so empfunden?
Also ich bin ja generell so, dass mich immer Spielercharaktere mehr interessieren als Mannschaften. Und Charaktere sind immer dann interessanter, wenn sie auch Niederlagen erfahren. Und ich glaube eher, dass ich nach diesem Spiel so dachte, ich bin einfach mal gespannt, was sie draus machen. Also was jetzt passiert, weil das sozusagen, es war für mich kein, ich finde diesen WM-Sieg 2014 langweiliger als so ein 2010 dritter Platz zu werden oder sowas. Also irgendwie mich jetzt mehr gelangweilt, wenn das am Ende so ein 4-0 gewesen wäre, glaube ich. Also von daher, ich sehe ein Spiel oft mehr als Dramaturgie, denn als Siegen oder Verlieren.
Ja. Gut, dann verteil doch mal deine Sterne für diese.
Ja. Aber vielleicht das noch ganz kurz, ist jetzt ungünstig, dass ich noch so nachfüge, aber ein kleiner Schock war dieses 4-4 dann doch. Das habe ich schon gemerkt, das ist 4-4, wo ich so richtig dachte, das musste jetzt nicht
90 sein. 90+3, ja.
Genau, auch, also auch so. Ja. Das wäre schon geil, wenn man dann zumindest merkt, man kann der Dramaturgie sowas entgegenhalten, dass man nicht einen Freistoß hat und der landet bei Manuel Neuer.
Also, war das Spiel?
Ja, genau.
Eine Ecke war es, glaube ich, ne?
Oder eine Ecke, genau. Also, dass man irgendwie so merkt, krass, auch diese Widerstände werden.
Und war das auch das, wo Löw sagte, die ersten 60 Minuten im Grunde überragend, letzten 30 Minuten unfassbar schlecht?
Ah, das kann sein. Wenn das gesagt hat, dann bestimmt zu diesem Spiel. Ja.
So, ich würde mal sagen, ich teile es mal ein bisschen auf und frage dich mal erstmal zu deinen Wertungen für Hertha Paderborn und Hertha Nürnberg. Denn das sind ja eigentlich die beiden Spiele, die so auf dem Papier am langweiligsten wirken und wo wir auch am wenigsten drüber gesprochen haben.
Für das Hertha Paderborn-Spiel gibt es 2 Punkte. Boah, ist ganz schön hart, aber egal. Ja. Und für das Hertha Nürnberg-Spiel 1,5.
Okay.
Da geht's so richtig.
Das ist, glaube ich, dein letztes Spiel bisher. Mhm. Und dann haben wir hier erstmal Pokalfinale Duisburg-Schalke.
Ich überlege fast bei dem Hertha-Nürnberg-Spiel.
Noch weniger?
Ja, komm, mach mal den ganzen einen drauf.
Komm. Gut, 1 Stern.
Man kann ja nicht auf 0,5 gehen, oder?
Mach, was du möchtest, du kannst auch 0 gehen.
Nee, okay, weil ich hätte gerne noch einen nach unten für den Fall. Also das bleibt jetzt gerne bei 1 Stern, aber sozusagen, generell, ist jetzt nichts Schlimmes passiert. Okay. Ja. Weil dann, ein Stern, dann passt ein Stern.
Also ich habe zum Beispiel in meinem Kopf ein Spiel, was hat 0.
Ach krass.
Ja.
Oh, da bin ich ja gespannt.
Ja, es dauert noch eine Weile, bis wir davon reden, aber,
Okay.
Ja. Dann haben wir also das Pokalfinale Duisburg-Schalke.
4,5.
Ist ja immer noch recht hoch.
Gerade wegen meiner neuer Frau. Das war der Hammer.
Ja. Dann haben wir das, übrigens haben wir die Schiedsrichter noch nicht gesagt, Jackie Herford Markham.
Geil.
Der Name aus Australien. Deutschland, Kanada, die Frauen.
3 Sterne.
Ist notiert. Und dann haben wir noch das von Pedro Buenza geleitete Deutschland, Schweden 4-4.
Würde ich aufgrund der ganzen Ereignisse schon zwischen 3,5 und 4 kommen.
Aber ist ja eigentlich naheliegend, wenn man 4 Sterne gibt.
Ja, stimmt.
Supi. Dann haben wir noch die Quizrunde, die immer wieder allseits beliebte. Und ich habe mir 5 Fragen für dich überlegt, auf Papier notiert. Und um das zu beweisen, habe ich kurz das Papier hier vor dem Mikrofon.
Ach so.
Und beginnen. Wollen wir mit Frage 1 beginnen?
Ja.
Gut. Ich habe zu jedem Spiel eine Frage.
Das war jetzt schon die erste Frage.
Genau, das ist richtig. 1 Punkt für dich. So, Frage 1.
Konzentration, Konstantin, du liegst 4-1 zurück.
Also, Saison 10-11, daraus war dein erstes Spiel Hertha gegen Paderborn, zweite Liga. Der Torschützenkönig in der zweiten Liga in der Saison 10-11 wurde Nils Petersen. Mittlerweile ja vor allem bekannt von Werder Bremen und Freiburg. Aber in dieser Saison nicht für Werder Bremen und Freiburg. Für welchen Verein schoss Nils Petersen in der Ligasaison 10-11 25 Tore in der zweiten Liga?
Und das war nicht für Freiburg und das war nicht für Bremen. Also Nils Petersen hat ja noch 2 andere Vereine gehabt. Nils Petersen ist ja auch einer der Vize-Sieger, sage ich mal positiv, aus dem Finale Dahorn. Der war ja bei Bayern München. Aber er wird nicht 25 Tore in der zweiten Liga für Bayern München geschossen haben. So viel Fußball habe ich in der Zeit
schon mitbekommen. Noch nicht.
Deswegen, also geboren ist der aus meiner Sicht in Wernigerode.
Genau.
Und dann gäbe es die einzige Option, wenn man in Wernigerode geboren ist, dass man die für Cottbus macht. Und wenn jetzt Cottbus gegen Duisburg auch im Pokal-Halbfinale war, dann waren die bestimmt in der Saison ganz gut. Ich überlege gerade noch, der war nicht in Köln oder Duisburg oder Nürnberg oder sonst was. Ich sag Cottbus.
Cottbus ist völlig richtig. Genau, er war noch in Jena vorher, vor Cottbus, und ist dann von Cottbus zu Bayern. Da hat er sich nicht so richtig durchsetzen können und wurde dann so der Edeljoker in Bremen und Freiburg. Hat er noch mal 1 Jahr in Blankenburg gespielt, als er die Karriere eigentlich schon offiziell beendet hatte. Ja. Aber Wernigerode, völlig richtig. Ja, Cottbus, 25 Tore in der Saison 10-11. Der war damals das große, große Hoffnungstalent in Cottbus und die waren alle sehr traurig, dass er weggegangen ist.
Okay.
Ja. Und dann auch noch zu Bayern wurde, nur auf der Bank saß. Mhm. Ja, war ein bisschen schade. 1 Punkt für Konstantin, 1 verwandelter Elfmeter. Und hier kommt der 2. Duisburg, es geht um Duisburg. Naja, im weitesten Sinne. Duisburg war lange Zeit der letzte niederklassige Verein, der es ins Endspiel des DFB-Pokals schaffte. Niederklassig heißt in dem Fall nicht erste Liga. Es gibt insgesamt 12 Vereine, die das geschafft haben. Nenn mir doch bitte 3.
Nenn mir doch bitte den Vornamen.
Außer Duisburg.
Ach so, schade. Pokalfinale, obwohl nicht erste Liga.
Genau.
Man muss ja einmal reden beim Radio, sonst wird es schwierig. Also ich weiß, dass sich ja immer darüber witzig gemacht wird, dass Hertha es noch nie ins Pokalfinale geschafft hat. Was ja nicht ganz stimmt, weil es die Hertha Amateure geschafft haben. Und ich meine, 1993 haben die gegen Leverkusen gespielt. Also ich logge als erstes die Hertha Amateure ein.
Richtig. Oberliga Nordost zu dem Zeitpunkt. Vierte krass. Liga also. Ja.
Das ist
ja
echt krass. Ja. Ein anderer Verein, der es ja noch relativ weit geschafft hat und der kurz, glaube ich, so, wo man so denken kann, erste Liga, aber die waren damals, glaube ich, noch zweite und das war damals irre, zweite Liga UEFA Cup. 2004 müsste es Alemannia Aachen gewesen sein, die gegen Werder Bremen im Pokalfinale verloren haben. Ich logge Aachen ein.
Richtig, und Aachen war sogar zweimal. Die haben 65 als Regionalligist sogar schon mal das Finale erreicht.
Ah, okay, krass.
Ja, Aachen so. Ist richtig.
Aachen ist richtig. So, und es geht jetzt nur ums Finale. Also wir reden jetzt nicht von Saarbrücken aus den letzten zwei, drei Jahren, ne? Also es geht nur
genau, ums Finale. Genau, es geht nur darum, wer hat das Finale erreicht. Ob gewonnen oder nicht, ist auch egal. Alles sozusagen ab zweiter Liga oder drunter.
Also in den letzten Jahren, da war Saarbrücken so ein bisschen der Ausreißer, aber 2019 haben die, 2018 hat Bayern gegen, also ich denke jetzt mal schnell, Frankfurt 2017, Bayern Dortmund 2016 gegen Wolfsburg 2015, 2014 war Bayern Dortmund, 2013 war Stuttgart, 2012 war Bayern Dortmund, 2010 war Bayern Bremen, 2009 war Bayern gegen Leverkusen, 2008 war Bayern gegen Dortmund, 2007 war Nürnberg gegen Stuttgart, die waren aber auch beide, 2006 war Bayern Frankfurt, 2005 war Bayern Schalke, 2003 2003 war Bayern gegen Kaiserslautern, 2002 war, und danach wird es natürlich eng, 2002 war Schalke gegen Leverkusen, 2-1, 2 Schalke gegen, nett, 2001 hat Schalke 04 gewonnen gegen Union, 2-0, zweimal Böhme und Union war damals garantiert nicht erste Liga, weil das war damals ja 2019 dieser große Aufstieg. Ja. So, Union 2001.
Völlig richtig. Union Berlin Drittligist zu dem Zeitpunkt sogar und war dann als Drittligist Europa- oder UEFA-Cup-Teilnehmer. Also hast du deine drei.
Wunderbar. Mit der legendären Szene, als der Kapitän verletzt war, Thomas Waldoch, falls er dir was sagt vom Namen. Und er war dann verletzt und der Präsident Meyer Vorfelder hat sozusagen allen Spielern die Medaille gegeben und er kam im Anzug an, der Waldoch, weil er nicht mitgespielt hat und er dann, sie müssen gehen, der Kapitän muss hier hin. Und er dann, ich bin der Kapitän.
Ja. Weitere sind natürlich noch Kaiserslautern 2024. Zweite Liga.
Bin ich blöd.
Dann Energie Cottbus 1997, VfL Wolfsburg 95 als Zweitligist. Rot-Weiß Essen 94 als Zweitligist. Also ganz interessant, zwischen 92 und 97 fünfmal. 92, 93, 94, 95 und 97. So war ich Rot-Weiß Essen 94 als Zweitligist. Hertha BSC Amateure, hattest du gesagt, 93. 1992 Hannover 96 als Zweitligist. Oh. Stuttgarter Kickers waren es 1987 als Zweitligist. Fortuna Köln 1983 als Zweitligist. Die Kickers aus Offenbach 1970. Das ist eine ganz kuriose Sache, weil sie haben die Saison als Zweitligist begonnen. Das DFB-Pokalfinale wurde aber erst nach der WM gespielt. Das heißt, sie waren dann im Zeitpunkt des Finals waren sie dann Erstligist. Okay. Aber das gäbe es heute auch nicht mehr. Und dann gab es noch den VfL Bochum 1968 als Regionalligist. Und wie gesagt, Aachen 1965 und 2004. Aber Frage ist richtig beantwortet. Der zweite Elfmeter ist im Kasten. Dann eine Frage, die FIFA-WM der Frauen 2011 als Grundlage hat. Und zwar gab es zwei Stadien, die sowohl bei der FIFA-WM der Frauen 2011 als auch bei der FIFA-WM der Männer 2006 verwendet wurden. Das Olympiastadion in Berlin war das eine, aber welches war das andere?
Holla die Waldfee. Also, ich zähle mal die Stadien auf, die es gab. Es gab Berlin, es gab Leipzig.
Das ist jetzt 2006?
2006. Ja. Es gab Hamburg. Es gab Dortmund, Gelsenkirchen, Kaiserslautern. Es gab Stuttgart. Es gab Nürnberg. Es gab Frankfurt. Es waren insgesamt 12.
Ich kann, wenn du möchtest, das ist eine kleine Hilfestellung, die ich jetzt anbiete, auch mal die Stadien 2006 aufrufen.
Ja, das ist nett, aber ich glaube, ich komme auf, also ich muss nochmal kurz überlegen. Berlin, Leipzig, Hamburg. Berlin, Leipzig, Hamburg. Ich versuche es gerade so ein bisschen nord-südmäßig durchzugehen, aber es ist nicht so leicht. Dortmund, Schalke, Köln, Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart, München. Ja, vielleicht müssen wir es doch machen, weil mir fehlen zwei. Irgendwie
okay, kommen mir zwei also wir haben WM 2006 das Stadion, ja. Allianz Arena in München, AOL Arena in Hamburg, AWD Arena Hannover in Hannover,
gefehlt, ja.
Commerzbank Arena Frankfurt, Easy Credit Stadion in Nürnberg, Fritz-Walter Stadion Kaiserslautern, Gottlieb Daimler Stadion Stuttgart, Olympiastadion hieß damals, glaube ich, noch Berliner Kindl-Stadion in Berlin, Rhein-Energie-Stadion in Kölle, Signal Iduna Park in Dortmund, Felddienst-Arena in Gelsenkirchen und Zentralstadion in Leipzig.
Also mein erstes Ursprungsgefühl, als wir da jetzt so raufgeguckt haben, war Frankfurt. Und jetzt muss ich nur mal das kurz abdecken, ob es da irgendeine rationale... Also ich glaube nicht, dass es Hamburg war. Ich war damals großer Fan von der Hamburger Nationalspielerin Kim Kulich und ich meine, dass da nicht irgendwas gesagt wurde, ja, ist ja bei uns oder sowas. Ich habe mir da Interviews mal... Hannover kommt mir auch nicht so vor... Nürnberg, ich weiß, dass ein Spiel in Wolfsburg, dass die in Wolfsburg ausgeschieden sind, die Deutschen. Mhm. Ich glaube aber auch nicht, dass ein Finale jetzt in München stattgefunden hat. Stuttgart, Berlin, also mit Köln könnte natürlich noch, Köln hat in einem anderen Zusammenhang, aber auch Dortmund. Ich logge Frankfurt ein. Einfach vom Gefühl.
Da muss ich doch nochmal auf meinen Zettel gucken. Commerzbank Arena in Frankfurt steht da drauf. Und damit der dritte von drei möglichen Punkten. Was ist denn hier los?
War da das Finale?
Da war das Finale, genau, zwischen USA und Japan.
Das ist echt irre, dass in irgendwas, in welchem Gewinkel meines Kopfes das jetzt war. Aber weißt du, was auch lustig ist? Obwohl das ja wirklich hier so ein Spiel ist, wo es um nicht viel geht, aber mein Herz war gerade kurz richtig am Pumpen.
Ja, ist doch super. Dann wird dein Herz hoffentlich auch klopfen bei der nächsten Frage. Da geht's um Hertha und Nürnberg. Nämlich, Hertha gegen Nürnberg war in der Saison 2011-2012 das sogenannte Topspiel.
Ach,
okay. Am Samstag um 18.30 Uhr. Und du hast mich hier in der letzten Folge gefragt, seit wann es das Spiel um 20.30 Uhr am Freitag wieder gibt. Und deswegen die Retourkutsche, seit wann gibt's denn das Spiel am Samstag um 18.30 Uhr wieder? Also das gab's vorher auch schon mal, aber...
Echt?
Ja.
Ah, okay.
Selten, also so unregelmäßig, aber... Dann wurde es regelmäßig wieder eingeführt. Und zu welcher Saison?
Boah, da versuche ich jetzt gerade richtig komisch, die Sachen hinzuleiten. 2006 ja,
das ging mit dem letzten Mal genauso.
2006 gab es dieses Freitagabendspiel. So, und ich kann mich erinnern, dass in der Saison 2006, 2007 auf jeden Fall Lukas Podolski für Bayern gespielt hat. Ich erinnere mich komischerweise an ein Samstag 18.30 Uhr Spiel zwischen Köln und Wolfsburg, wo Wolfsburg 3-1 gewonnen hat. Aber so eine richtige Push-Euphorie war, also so eine richtige bei den Kölnern. Und die kam daher, also das klingt jetzt voll weird, aber ich hatte so das Gefühl, das war so richtig dieses Samstag Abend, das ist jetzt so ein neues Highlight-Gefühl, also so Saisonstart und sonst was. Und ich meine, dass Podolski da bei Köln war. Das heißt, da müsste er schon gewechselt sein. 2007, 2008 und zur Saison 2008. Und 2007, 2008 kam Klose. 2007, 2008 war der weg. Also ich muss mich entscheiden jetzt in meinem Kopf zwischen 2007 und 2008.
Also die Frage war, zu welcher Saison wurde es eingeführt? Also du müsstest mir dann sagen 07-08 oder 08-09.
Genau, eins von diesen beiden Saisonen ja. Wird sein. So, weil ich glaube nicht, dass es 09-10 war, aber ohne, dass ich das begründen kann. So, und jetzt von meinem Gefühl her, boah, ich gehe mal ein bisschen, ich sage 08-2, ich logge ein 2008-2009.
Und richtig ist... 2009, 2010.
Scheiße.
Mehr habe ich dazu jetzt auch nicht. Also ich habe das vorhin nachgeschlagen und es gab zwar immer mal wieder sowas wie so ein Ausweichspiel und so, wenn irgendwie zum Beispiel 1. Mai war am Freitag oder so, dass dann mal am Abend am Samstag gespielt wurde, aber regelmäßig eingeführt wurde zur Saison 2009, 2010.
Okay.
So, und dann habe ich noch eine Frage. Also das war, wir bleiben bei 3 Treffern von 4 und jetzt hast du die Möglichkeit noch auf 4 zu erhöhen. Und zwar mit der letzten Frage, mit der Frage 5. Die beschäftigt sich mit der WM-Quali 2014. Und zwar die Schweden. Die wurden in der Gruppe C der WM-Quali 2014 Zweiter und waren das einzige Team, das gegen das deutsche Team gepunktet hat in der Qualifikation. Alle anderen Spiele hat die deutsche Mannschaft gewonnen. Keine Niederlage, einmal unentschieden und es war dieses 4-4 gegen Schweden. Dennoch waren die Schweden bei der WM 2014 nicht dabei, weil sie in den Playoffs nämlich gescheitert sind. Mit oder in den Duellen mit Portugal gab es 6 Tore insgesamt, aber nur 2 Torschützen. Wie hießen die Torschützen?
Ibrahimovic und Ronaldo.
Richtig.
Ja, kann es sein, dass Portugal 3-2 gewonnen hat in irgendeinem Spiel?
Genau, Portugal hat das Rückspiel 3-2 gewonnen. Hm. Und das Hinspiel hat, glaube ich, Portugal 1-0 gewonnen.
Okay, ja. Ja, irgendwie irgendwas klingelt da und natürlich sind diese Namen irgendwie total präsent. Dadurch, dass Ibrahimovic 2012 noch gegen Deutschland getroffen hat, war ja klar, er macht dieses Ding bis zur WM 14 mit, wenn es soweit kommt und dann.
Ja, wäre jetzt auch witzig gewesen, wenn es Pepe und Markus Berg oder so gewesen wären, ne? Ja. Nee, wie heißt der Marius Berg?
Marius Berg heißt der Arzt des Dr.
Kleist. Stimmt, Christ. Ja. Irgendwie Berg gab's doch aber.
Ja.
Magnus Berg? Vielleicht? Nein. Magnus Berg? Ja. Komm, wir haben es doch hier noch offen. Wo ist es? Markus Berg. Markus Berg. Okay. Ja. Damit 4 von 5. Also so ähnlich wie letzte Mal. Oder vorletzte Mal.
Ja, weiß ich, das ist kein Sieg. Du hast ja beim letzten Mal die Schweden gemacht und einen 4-0 Rückstand aufgeholt.
Stimmt, und dann 11-Meter-Schießen gewonnen. Schauen wir noch kurz darauf, was wir dann nächsten Monat besprechen. Die nächste Folge erscheint in genau 4 Wochen. Und wir haben uns mal wieder überlegt, 6 Spiele auf die Liste zu setzen, damit wir auch mal ein bisschen vorankommen hier. Und zwar haben wir 5 Spiele von dir. Das ist einmal der Ausflug nach Wolfsburg zum Auswärtsspiel mit dem FC Schalke von der Saison 2012-2013. Dann ein paar Hertha-Spiele, und zwar der Consti Classico Hertha gegen Schalke vom November 2013. Der nicht ganz so Classico Hertha gegen Leverkusen, auch von November 2013. Ein Spiel mit Beteiligung von Peter Sippel vom 28.02.2014. Das war das berühmte Freitag 2030-Spiel, Hertha gegen Freiburg. Und dann ein Spiel von mir, was auch Peter Sippel gepfiffen hat, Hertha gegen Hannover. Das ist dann schon die Saison 2014-2015. Und dann zum großen Abschluss das allerletzte Spiel von Jürgen Klopp als Trainer von Borussia Dortmund. 30.05.2005, Pokalfinale 14-15, Dortmund gegen Wolfsburg. Und Konsti war wieder dabei, obwohl er doch gegen Duisburg sein letztes Spiel im Stadion gesehen hat.
Ich freue mich auf die nächsten Spiele, die wir sprechen. Und ich freue mich vor allem auch darauf, ich meine, ich rede gerne, merke ich, über die Spiele, die ich im Stadion gesehen habe. Aber ich freue mich auch darauf, dass du mal wieder von deinen Erlebnissen erzählen kannst und von deinen Emotionen. Das ist jetzt wirklich mal wieder überfällig.
Ja, es wird irgendwann dazu kommen, dass das wahrscheinlich Überhand nimmt, weil dann irgendwann wendet sich das Blatt so ein bisschen. Hier ist dann sehr viel M und wenig C.
Ja, unsere Dynamik ist immer so ein bisschen einseitig. Ne?
Ja, aber egal. Wir werden es schon irgendwie spannend gestalten.
Exakt.
Gut, dann hören wir uns in einem Monat und verbleiben Martin und Konstantin, die das Tor zu allen Zeiten für heute schließen.
Da dachte ich, sage ich jetzt nichts mehr, weil es perfekt war. Das war ein perfektes Ende.
Schön.